erstmal herzlichen Dank, dass ich hier bei euch predigen darf heute. Ich weiß, es ist ein Vorrecht und ein Novum, dass es einen Kanzeltausch gibt. Reimer ist nicht hier, aber an Ihnen herzlichen Dank. Er hat das Ganze initiiert, wofür wir sehr dankbar sind. Die ganze Zeit schon, seitdem Reimer hier ist, ist er sehr bemüht dafür, für Allianz und das Gemeindezusammenarbeiten. Und das ist ein starker Dienst, den er macht. Und wir freuen uns auch als CD-Kirche sehr, dass wir da immer enger zusammenarbeiten. Und es ist wirklich ein Vorrecht, auch für uns. Ich bin wirklich dankbar und sehe das Privileg an, dass ich heute hier predigen darf bei euch. Ja. Ihr kennt mich ein bisschen durch die Vorstellung, nicht so richtig. Wir haben gehört schon aus Sachsen, also ich kann genauso wenig Hochdeutsch wie ihr. Also da sind wir uns schon mal gleich. Ich versuche es immer ein bisschen mit dem Hochdeutsch. Momentan rutscht mir doch nach 4 Jahren das eine oder andere schwäbische Wort doch etwas öfter raus. Oder hohenlohisch, aber ich bin hier im Schwaben, ich weiß, aber unsere Gemeinde ist es ganz. Ich wurde gefragt, als ich mich mal vorgestellt habe, kommen 2 Jugendliche auf mich zu und sagen: Henrik, wenn du herkommst, wärst du auch bereit, Schwäbisch zu lernen? Und da kriegst du einen Gungser von rechts und sagt: Nein, Hohenlohisch muss der lernen. Also, solange ihr euch nicht einig seid, was ich lernen soll, ja, dann bleibe ich bei meinem verkoksten Hochdeutsch. Genau. Dann habe ich noch eine ganz andere Gabe. Jeder von uns hat ja Gaben, ja. Und eine Gabe von mir ist, ich kann besonders schnell reden. Das finde ich richtig cool, weil ich kann in 20 Minuten das sagen, was andere in 30 Minuten sagen. Nun habe ich aber festgestellt, dass nicht jeder die Gabe hat, schnell zu hören. Ja? Das war noch nie irgendwo so, das wird hier auch nicht anders sein. Also ich versuche mich zu bremsen, ich versuche deutlich zu reden. Wenn er doch mal das eine oder andere Wort nicht versteht, dann verzeiht mir. Ja? Aber ich versuche mich zu bremsen, ich weiß, um meine Gabe doch die richtig einzusetzen. Genau. Ja, wir haben die Allianz-Gebetswoche, ihr Lieben, und Gebet ist wirklich wichtig. Und ich sehe, dass hier in Deutschland ist es halt nicht üblich, so zu beten. Bei Christen schon, aber nicht so generell. Man kann von Amerika denken, was man will oder wie auch immer. Und ich finde, die haben viele Herausforderungen da drüben. Aber da gab es jetzt eine Situation, da war so ein Footballspieler, ich habe das mitgekriegt, da ist zusammengeklappt und musste reanimiert werden. Und das in jedem Post immer wieder gelesen, wir beten für dich, wir beten für dich, wir beten für dich. Das würdest du nicht so hören in Deutschland, finde ich. Das ist nicht so üblich. Das ist völlig üblich, wenn der Präsident eingesegnet wird, dass er mit dem Gottesdienst beginnt. Ja, ich weiß nicht, wenn bei uns mit dem Gottesdienst beginnen würde, die würden denken, was ist denn da los? Also da ist uns was abhanden gekommen hier in Deutschland weiter. Ja, in dem Land, wo die Reformation war, in dem Land, wo viele geistige Aufbrüche gewesen sind, ist uns vieles abhanden gekommen. Und ich glaube, dass Gott noch lange nicht fertig ist und dass man viel tun möchte und dass wir uns glauben, dass wieder neue Dinge entstehen werden und Dinge, die mal normal waren oder für Christen normal waren, auch hier in Deutschland wieder ganz neu normal werden. Und ich möchte dieses Thema einfach aufgreifen, weil wir halt die Allianz-Gebetswoche haben, weil wir auch beten und möchte euch da ein paar Gedanken näher bringen und möchte deswegen heute Morgen auch darüber sprechen. Weil für mich, ihr Lieben, Gebet ist keine religiöse Übung, weil Christen nicht wissen, was sie machen sollen, sondern es sollte das Normalste, die normalste Anwendung eines Christen in seinem Leben sein. Ja, wenn wir irgendeine Herausforderung haben, hey, wir beten zuerst. Und oft ist es doch manchmal so, ja, man betet halt, oder Christen beten halt, das machen die halt so. Aber wir beten nicht, weil wir uns irgendwie die Zeit, zu viel Zeit haben, sondern wir beten, weil wir wissen, dass es einen mächtigen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat und der einen Plan hat. Ja, der Mensch geworden ist, der da ist und der sein Reich durch uns bauen möchte. Er hat gesagt, ja, ihr geht hin, macht zu Jüngern. Er macht sich alleine. Die Schöpfung hat er alleine gemacht. In 7 Tagen und 6 Tagen, am letzten hat er geruht. Ja, die Schöpfung hat er allein gemacht. Aber jetzt, sein Reich zu bauen, sind wir befähigt. Sollen wir Teil davon sein. Und wir sollen beten und Dinge werden geschehen. Die Bibel sagt, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Wenn wir beten, werden Dinge passieren. Und das dürfen wir glauben. Und das ist Gebet. Ja, Gebet ist, ich weiß, dass es einen mächtigen Gott gibt, der über allem steht und der eingreift, wenn ich bete. Egal, ob ich das sofort erlebe oder ob ich es später erlebe, aber Gebet ist das bewusste Rechnen beim Eingreifen Gottes. Weil das brauchen wir. Das brauchen die Menschen, die Jesus nicht kennen. Die müssen das erleben. Die müssen sehen, dass wir beten und dass Dinge passieren. So seid nicht entmutigt, wenn ihr vielleicht schon lange für Sachen gebetet habt, die nicht eingetreten sind. So Sachen gibt es, die kenne ich selber auch in meinem Leben. Es gibt Sachen, für die bete ich schon fast seit Jahrzehnten und sie sind noch nicht da. Aber ich glaube weiter daran, dass sie passieren. Ja, es wird immer auch für Menschen gebetet, dass sie gesund werden. Dann sind sie doch gestorben und sind beim Herrn. Es gibt Dinge, aber die Bibel ermutigt uns, zu beten und dran zu bleiben. Und lasst uns das immer wieder tun. Und ich möchte heute auf den Bibeltext der Speisung der 5000 eingehen und da mal drauf schauen und schauen, sehen und einige interessante Dinge entdecken, die Jesus da getan hat. Weil wenn wir uns ihn anschauen, dann sehen wir auch, dass Jesus einen Lebensstil des Gebets gepflegt hat. Und Gebet, wurde vorher schon gesagt, ist Beziehung zu Gott. Ja, Gebet geht es, dass ich Beziehung mit Gott habe. Es geht darum, dass wir Beziehung mit Gott pflegen im Gebet. Und Gebet ist auch nicht immer nur eine Einbahnstraße, dass ich nur bete und rede, sondern Beziehung ist ja ein gegenseitiges. Ja? Zu einer Beziehung gehört Reden und Hören dazu. Das war mal ein Augenöffner für mich. Erst mal jemand gesagt, im Gebet redest du die ganze Zeit oder hörst du auch einmal auf Gott? Ja, da kann man ja auch hinhören. Stimmt. Vielleicht hat Gott auch was zu sagen ab und zu. Also ich habe viel zu sagen, wenn der Tag lang ist. Aber Gott hat auch ab und zu was zu sagen. Und man kann die Stimme Gottes hören, ihr Lieben. Ja, ich trainiere mich da selber drin. Aber Gott möchte zu seinem Volk reden, zu seinen Kindern reden. Ja? Du bist sein Sohn, seine Tochter. Gott möchte zu dir reden. Er liebt dein Herz. Er liebt dich so, wie du bist. Und er möchte Beziehung haben. Okay, dann schauen wir uns mal diesen Text an. Ich lese ihn vor und dann gehen wir mal auf einige Punkte ein. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und er heilte die Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben hier aber nur 5 Brote und 2 Fische, entgegneten sie. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollten sich im Gras lagern, nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern, und die Jünger verteilten sie in die Menge, und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Die Situation ist eine ganz besondere. Ganz am Anfang lesen wir, als Jesus das hörte. Und als Jesus das hörte, ist die Frage, was hat er denn gehört? Und wir lesen vorher, dass er gehört hat, dass die Jünger ihm berichtet haben, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde. Jesus und Johannes der Täufer kannten sich gut. Johannes der Täufer war der Vorbote von Jesus. Johannes der Täufer hat Jesus getauft und er hört, dass er enthauptet wurde, dass er getötet wurde. Herodes hat ihn umbringen lassen und das hört er. Und Jesus zog sich zurück. Jesus wollte alleine sein. Die Jünger waren vorher unterwegs gewesen. Die hatten einen Outreach gehabt, die hat er weggeschickt zu zweit. Die dürfen nicht kommen zurück. Die waren müde. Die waren fix und foxy. Die waren eigentlich niedergeschlagen, setzen sich ins Boot und fahren an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr wollt einfach mal allein sein. Ich habe 3 kleine Kinder, ich will ab und zu einfach allein sein. und geht manchmal nicht, ja? Selbst auf Toilette, du bist nicht allein. Du bist es einfach nicht. Wenn die Eltern unter ihr hier lachen, manche, die wissen, wovon ich rede. Es gibt so Momente, meine Frau kann davon ein Lied singen. Es gibt so Momente, wo du einfach nicht allein sein kannst. Und sie wollten allein sein, doch es sprach sich herum und sie strömten herbei. Tausende von tausenden Menschen strömten herbei und sie waren nicht alleine gewesen. Und der erste Punkt, was ich hier sehe oder was ich euch weitergeben möchte, ist, Jesus in ihm ist bewegt von seinem Umfeld. Das fällt mir auf, wenn wir Vers 14 lesen, da steht, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte die Kranken. Jesus ist bewegt von seinem Umfeld. Die Menschen kommen und sie sind ihm nicht egal. Und ich möchte sagen, Jesus sieht dich und du bist Jesus nicht egal. Jesus sieht dich. Jesus sieht jeden Einzelnen. Er sieht deine Situation, wo du jetzt stehst, wie es dir geht. Und du bist Jesus nicht egal. Dein Leben ist Jesus nicht egal. Gott hat einen Plan für dein Leben. Dass du hier bist, ist nicht Zufall, sondern es ist ein Gedanke Gottes, ein genialer Gedanke Gottes. Und du bist ihm nicht egal. Jesus ist bewegt von seinem Umfeld und er ist bewegt von uns heute. Er ist bewegt von deinen Nöten, er ist bewegt von den Nöten in Deutschland, in Europa, in der Welt. Jesus sieht diese Dinge und ist bewegt von diesen Dingen. Er war nicht nur damals bewegt, sondern er ist auch heute noch. Jesus sieht diese Menschenmassen da und ist bewegt davon. Er ruht sich nicht aus, sondern sie können sich nicht ausruhen, sondern sie arbeiten, sie dienen ihnen und Jesus dient den Menschen und Jesus möchte uns heute dienen. Ich möchte das zusprechen. Jesus ist bewegt von dir und du darfst mit allem, was du hast, zu ihm kommen. Dein Herz ist Jesus nicht egal, sondern er möchte, dass du zu ihm kommst. Er ist bewegt von unserem Leben, er ist bewegt von dem, wie es uns geht. Er ist ein Gott, der nicht fern ist, sondern der nahe ist und das berührt mich immer wieder. Ja? Jesus kannst du im Alltag erleben und Jesus kannst du im Alltag reden, er ist da. Und er war hier bewegt von den Leuten, er hat ihn gedient, er sah das Elend, was da war und er hat ihn gedient. Jesus bewegt von seinem Umfeld. Wenn Menschen denken, Gott ist mir egal, wo ist Gott? Gott ist da. Gott ist immer da. Nur wir wissen es nicht, wir sehen es nicht und wir glauben es vielleicht nicht. Aber wir schon, aber Menschen, die Jesus halt nicht kennen, die glauben es nicht. Aber Jesus ist da. Auch in dieser Situation, wenn wir nicht alles verstehen, was passiert um uns herum oder was passiert in meiner Familie oder was auch immer, kriegst du eine Kündigung, keine Ahnung. Aber Jesus ist da in der Situation. Du darfst dich an ihn wenden mit jedem Punkt, den du hast. Das zweite ist ein sehr interessanter Punkt. Jesus versorgt Geist, Seele und Leib. Wir lesen Vers 16. Da steht die Situation, dass die Jünger merken, hey, es ist Abend und die sollen essen gehen. So, den ganzen Tag, da steht in einer Übersetzung, steht, Jesus hat sie gelehrt, dann hat er die Kranken geheilt, also er hat sie versorgt geistlich, er hat sie geistig versorgt, er hat sie physisch versorgt, sie wurden Kranke geheilt. Und ich glaube, die Jünger waren am Anfang müde, die waren am Abend müde. Die haben gesagt, Jesus, es reicht, lass die gehen, die sollen sich Essen organisieren, wir haben übrigens auch Hunger, ja. Und Jesus sagt in Vers 16, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr doch ihnen zu essen. Also ich weiß nicht, ob man sich mit irgendwas vergleichen kann, oder du kommst zu irgendeiner Großveranstaltung ins Messegelände und du sagst, hey, sollen sie mal essen gehen, und dann sagt der Chef zu dir, nee, versorg du sie mal. Und du hast weder ein Catering bestellt, noch hast du selbst was mitgebracht, du sollst einfach jetzt die damit Essen versorgen. Aber Jesus weist seine Jünger extra darauf hin, dass sie ihnen auch Essen geben sollen. So was zeigt mir das. Jesus versorgt nicht nur unseren Geist, nicht nur unsere Seele, sondern auch unseren Leib. Jesus ist für alles da. Du bekommst bei Jesus alles. Jesus möchte dich komplett versorgen. In jedem Bereich. Nicht nur geistig, nicht nur geistig, nicht nur physisch, sondern auch körperlich und mit dem, was du benötigst. Und ich glaube, wir als Gemeinde, ihr Lieben, wir haben einen Auftrag, den Menschen nicht nur geistig und nicht nur geistig zu dienen, sondern genauso auch sozial. Das ist ein Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Wenn wir meinen, wir gehen irgendwo hin und predigen und gehen wieder, nee, wir dürfen mit anfassen. Ja, Jesus hat angefasst. Jesus hat seinen Jüngern ganz klar gemacht, ihr seid für alles da, den Menschen zu dienen. Es gibt nicht nur eine Schiene, sondern es gibt mehrere Schienen. Es ist gut, wenn wir auch sozial engagiert sind. Natürlich geistig und geistig ganz wichtig, aber bei Jesus bekommst du alles. Jesus möchte dir auf jedem Bereich dienen und das fällt mir hier so auf. Er hätte sie einfach wegschicken können, er hat sich zugelassen, dass sie gehen, sondern gesagt, wir versorgen sie auch körperlich, ja, wir versorgen sie mit Nahrung. Und dann kommen wir zu diesem eigentlichen Wunder, was da passiert. Die Jünger haben natürlich große Augen, wie soll das funktionieren, was soll da passieren und wie kann das jetzt hier vonstatten gehen und irgendwo kriegen sie halt 5 Brote und 2 Fische zusammen und egal wie groß die Brote sind und egal wie groß diese Fische gewesen sind, ja, Walfische werden sie da schon nicht rausgezogen haben aus dem See Genezareth. Egal wie groß das war, das hätte nie gereicht. Niemals. Und das wusste auch Jesus, dass das nicht reicht. Das war Jesus klar, dass hier 5 Brote und wenn das sonst was für Fladen gewesen sind und 2 Fische, das reicht nicht für, was weiß ich, wie viele 1000 Leute dort gewesen sind. Wir wissen von 5000 Männern schon, die kriegst du nicht satt damit, ganz abgesehen von den Frauen und den Kindern, die dabei sind. Das funktioniert nicht. Aber Jesus bleibt an diesem Punkt nicht stehen. Ihr Lieben, Jesus bleibt an diesem irdischen nicht stehen. Und der dritte Punkt ist, Jesus versteht die himmlische Dimension. Und da möchte ich kurz darauf eingehen, weil ich habe vor einigen Jahren da mal wirklich so eine Offenbarung gehabt, wo ich dachte, hey, da hat Gott zu meinem Herzen gesprochen. Jesus versteht die himmlische Dimension. Er sagt, hey, der Auftrag ist hier, wir wollen sie ernähren. Sie sollen hier nicht hungrig weggehen, sie sollen satt weggehen. Und dann bringen die Jünger diese 5 Brote und diese 2 Fische an. Und nochmal, Jesus war nicht realitätsfremd. Jesus wusste ganz genau, dass das nicht funktioniert. Er wusste, wir haben hier nicht genug Essen. Wir haben hier nicht genug für alle Leute. Aber er ist halt gar nicht stehen geblieben. Er hat gesagt, Moment mal, er wusste, was Gott im Himmel tun möchte. Und dann kommt diese eine Bibelstelle, wo er dann steht und er nahm diese 5 Brote und 2 Fische und dann steht, und er schaute auf zum Himmel, dankte und brach. Und dieses schaute auf zum Himmel Mit dem hat Jesus aus meiner Sicht einen Blickwechsel vorgenommen. Und zwar schaute Jesus weg von dem Mangel auf Erden und schaute hin zur Fülle im Himmel. Er hat weggeschaut von dem, was hier auf Erden ist, den Mangel, den wir hier haben, die Unzulänglichkeiten, die da sind, der Streit, der da ist, die Not, die da ist, und hat hingeschaut zu seinem Vater im Himmel, wo alles möglich ist, wo alles da ist, was er benötigt. Er ist nicht stehen geblieben hier auf Erden mit unseren Begrenzungen, sondern er hat hingeschaut zu dem, wo die Fülle ist und er alles vollbringen kann. Und dann ist dieses Wunder geschehen, dieses Wunder eingegriffen. Und ihr Lieben, das ist Gebet für mich. Gebet ist, ich mache einen Blickwechsel. Ich schaue weg von meinem Problem und ich schaue hin zu Gott, der alles machen kann, der alles vollbringen kann. Ich schaue weg von der Krankheit und schaue hin zu dem, der verheißen hat, dass er heilen möchte. Ich schaue weg von meinem Mangel und schaue hin zu dem, der gesagt hat, ich versuche dich mit allem, was du brauchst. Ich schaue weg von meiner Ratlosigkeit und schaue zu dem, der alle Weisheit hat, die er braucht. Ich schaue weg von meinen Fragen und erwarte, dass er mir Antworten gibt. Das ist Gebet, ihr Lieben. Gebet ist, ich gehe zu einer höheren Instanz. Und ich kenne ihn und er wird eingreifen in diese Situation. Und da sind wir noch bei dem Punkt, dass wir ihn kennen müssen. Jesus kannte Gott. Jesus kannte die himmlischen Dimensionen. Jesus wusste, was im Himmel passiert. Wir müssen wissen, wer Gott ist. Und wir müssen den Himmel kennen. Ja? Und wenn wir den Himmel kennen, dann werden wir beten und werden Dinge erleben, auch im Gebet. Und ich möchte uns einladen, ganz neu überzeugt zu sein, zu glauben, dass Gebet etwas bewegt, dass Gebet etwas bewirkt. Ich durfte es in meinem Leben schon oft erleben. Wie gesagt, natürlich nicht alles, aber ich glaube an Gott, der eingreifen kann in jede Situation. Also es ist wichtig, Beziehung zu Jesus zu haben. Ja, ich kenne nicht jeden hier, aber ich sage es immer wieder dazu, hey, es ist wichtig, Beziehung zu Jesus zu haben. Ja, einen Moment gehabt zu haben in deinem Leben, wo du Ja sagst zu Jesus. Und Jesus verheißt uns, wenn wir an ihn glauben, dass wir ewiges Leben haben werden. Ja, die, die an Jesus glauben. Und ich möchte uns einladen, ganz neu zu glauben und zu wissen, dass das Gebet einen Unterschied macht in deinem Leben und in deinem Umfeld. Jesus versteht die himmlische Dimension. Lass uns wegschauen von unserem Mangel hier und lass uns voll Glauben schauen zum Himmel, zum Vater im Himmel, der alles vollbracht hat und alles getan hat. Lass uns einen Blickwechsel vornehmen, lass uns bewusst werden, hey, wo menschliche Weisheit, wo menschliches Können aufhört, da will Gott anfangen. Und oft bringt er uns, glaube ich, an diesen Punkt, dass wir das verstehen, dass wir ihn brauchen. Ich glaube, Herausforderungen kommen nicht alle vom Feind und vom Satan, sondern Herausforderungen sind dafür da, dass wir den nächsten Schritt gehen, Gott mehr zu glauben. Ohne Herausforderung brauche ich keinen Glauben. Ja, wenn ich keine Herausforderung brauche, ich glaube, wenn ich alles alleine hinbekomme, dann muss ich nicht glauben. Aber in den Punkten, wo ich herausgefordert bin und wo ich mit meinem Latein am Ende bin, dann möchte Gott eingreifen in die Situation. Und lasst uns das ganz neu sehen. Die Jünger waren schockiert, was da passiert ist. Ja? Plötzlich teilen sie diese 5 Brote und 2 Fische aus. Es wird mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und es hört nicht auf. Und dann sammeln sie noch alles zusammen und es bleiben halt diese 12 Körbe übrig. Ein Korb für jeden Jünger. Ich glaube, so eine Lektion, die er seinen Jüngern da mitgegeben hat, hat gesagt, hey, wenn ihr den anderen dient, kommt ihr nicht zu kurz. Wenn ihr den anderen dient, wird es für euch genügend da sein. Also egal, wie viel die gegessen haben, Petrus und Johannes, ich glaube, so einen Korb haben die alle nicht geschafft. Ja? Die haben mehr gehabt, als sie gebraucht haben. Ich gehe mal davon aus, dass es große Körbe waren, wie auch immer. Jesus wollte ihnen sagen, ihr habt mehr, als ihr braucht, wenn ihr mir dient. Und ich will euch das zusprechen, auch als Gemeinde, als süddeutsche Gemeinschaft, hey, wenn ihr Gott dient, er wird euch zurückgeben. Ihr werdet mehr haben, als ihr braucht. Weil Gott segnet das, wo wir ihm dienen und wo wir Schritte gehen und vorwärts gehen. So, die Jünger waren überrascht, was da passiert ist. Lasst uns immer wieder überrascht sein, was Gott tun möchte in unserem Leben und durch uns hindurch. Ich möchte am Ende noch ein paar Fragen zum Weiterdenken mitgeben, einfach angepasst an die Punkte, die ich gesprochen habe. Das erste, wie sehr bist du bewegt von deinem Umfeld? Ich möchte dich ermutigen, ganz neu bewegt zu sein von deinem Umfeld. Lass nicht egal sein, was um dich herum passiert, sondern lass dich gebrauchen von Gott in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeitsstelle, dort wo du bist. Lass dich bewegt sein von der Not auch von anderen Menschen. Wir können nicht alle nur begegnen, das ist klar, darum geht es auch nicht. Aber wir dürfen bewegt sein von dem, was um uns herum passiert. Gott hat uns diese Welt gestellt, nicht zum Selbstzweck, ja, sondern Segen zu sein für andere. Der zweite Punkt, vertraust du Jesus, dass er dich an Geist, Seele und Leib versorgt? Gilt das Bereich, aber schon klar, ja, Gott kann eingreifen, so, aber sind wir uns wirklich bewusst, dass er uns überall versorgen möchte? Ja, körperlich, geistig, finanziell. Ich durfte schon so oft erleben, wie Gott Finanzen freigesetzt haben, wo wir gebetet haben und andere Dinge. Gott kann das tun, ihr Lieben. Ja? Seid da ermutigt und geht da Schritte. Und das Dritte, wie groß ist dein Glauben an göttliches Handeln? Der Glauben soll aus dem Wort kommen, aus der Predigt, die Predigt soll aus dem Wort kommen. Ihr Lieben, lasst uns ganz neu immer wieder, gerade am Anfang dieses Jahres, gestärkt sein. Glauben haben an den großen Gott, der vieles tun möchte. Und da möchte ich noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist in unserem Mittel, dass du verheißen hast, wo zwei oder drei versammelt sind, dann bist du mitten unter ihnen. Und Jesus, du bist hier und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass wir beten dürfen, zu dir kommen können, mit all unseren Nöten, mit all unseren Herausforderungen, mit dem, wie wir sind, Jesus, und du hast versprochen, dass du eingreifen wirst. So wie du damals gewirkt hast, wie du damals die 5 Brote und 2 Fische vermehrt hast, so kannst du heute eingreifen, möchtest eingreifen. Und ich möchte dir ganz ehrlich sagen, Gott, ich möchte das sehen, dass du eingreifst hier in dieser Welt, in unserem Umfeld, dort wo wir sind. Wir brauchen dein Eingreifen. Die Menschen um uns herum brauchen dein Eingreifen. Und so wie die Jünger überrascht waren über das, was du getan hast, Jesus, sagen wir dir heute Morgen, wenn wir überrascht sein über das, was du tust durch uns, was du tun möchtest. Und ich danke dir dafür, dass du es gebrauchen möchtest. Ich möchte sagen, wir wollen deine Werkzeuge sein mit dem, was du tun möchtest durch uns hindurch. Ich danke dir für jeden hier, ich segne jeden Einzelnen hier. Vater, du kennst dort, wo sie jetzt sind, wo Herausforderungen und Nöte jetzt da sind, und wir bringen sie dir. Jede einzelne Herausforderung, die jemand im Herzen trägt, Jesus, ich bete, dass in der kommenden Woche du eingreifst und Dinge passieren werden, Jesus. Dass du Finanzen einsetzt, wo Finanzen mangeln, dass du Heilung schenkst, wo Krankheit da ist, dass du Erkenntnis gibst, dort wo eine Frage da ist, Jesus, dass du eingreifst, dass du Heilung schenkst in Beziehungen, wo Beziehungen kaputt sind. Jesus, wir beten, dass du eingreifst, dass du dich verherrlichst. Danke, Jesus.